Diese Woche ist es Herbst geworden und es ist absehbar, dass eingeheizt werden muss. Der Ofen steht bereit. Das Einzige, was noch fehlt, dass so richtig was geht, ist Brennholz. Was in den Häusern und Wohnzimmern Realität ist, das gilt auch im geistlichen Leben. Dass wir uns um Brennholz kümmern müssen. Gleich einem Ofen steht Gott bereit, dass es warm wird in dieser Welt. Das Einzige, was er dafür gern hätte, wäre Brennholz für sein Feuer. Ich meine, wohlgemerkt, klar, Gott ist Gott und er hätte auch Mittel und Wege ohne unser Brennholz, dass es warm wird in dieser Welt. Und doch fordert uns Jesus und Gott selbst ja in der Bibel zuhauf dazu auf, Brennholz zu bringen. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Oder, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Unsere Gebete sind das Brennholz für Gottes Feuer. Unsere Gebete sind das Brennholz für Gottes Feuer. Durch dein Gebet will es Gott in dieser Welt warm und hell werden lassen. Und wenn Jesus uns dann noch das Vaterunser mitgibt und einführt mit den Worten, so sollt ihr beten, dann ist auch klar, was denn das liebste Brennholz für Gott ist. Um in dieser Welt ein Feuer anzuzünden, ein Feuer des Glaubens und der Liebe und der Hoffnung. Also Fazit dieser Vorrede, lasst uns Brennholz nachlegen. Brennholz nach Gottes Geschmack und damit willkommen zum vierten und letzten Teil unserer Serie Herzschlag Gottes und Puls der Welt mit dem Vaterunser, dem Leben einen neuen Rhythmus geben. Heute überschrieben mit der Schlusslobpreis, beziehungsweise steht ja noch vom letzten Mal die dritte Unser Bitte an, die ich letztes Mal außen vor gelassen habe, mit der wir jetzt heute beginnen. Und wenn wir mit dieser dritten Unser Bitte beginnen, dann spürt man ganz schnell die Kälte, die dahinter weht. Und Kälte lässt den Pulsschlag zittrig werden, wogegen Jesus uns Brennholz gleich zu beten lehrt. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Worum geht es? Und um was bitten wir den Vater mit diesen Worten? Und führe uns nicht in Versuchung. Das Erste. Und führe uns nicht in Versuchung. Hilfreich ist an dieser Stelle mit dieser nicht ganz einfachen Formulierung. Ja, halt mal, wie ist es Gott? Er führt in Versuchung wie? Oder komisch. Also da fängt man an zu stolpern. Vor allem, wenn man ein bisschen bibelbelesener ist. Hilfreich ist deshalb, hier tatsächlich in den griechischen Urtext zu schauen und dieses Wort, das hier steht und Luther zu Recht mit Versuchung übersetzt, genauer anzuschauen, weil es zwei Übersetzungsmöglichkeiten gibt. Beide kommen in der Bibel auch zuhauf vor und die helfen uns an der Stelle auch nochmal, wenn wir hier schlucken bei der Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Der griechische Begriff Peirasmon, man kann ihn entweder übersetzen mit auf die Probe stellen oder eben, wie es Luther tut, mit in Versuchung führen. Beides sprachlich korrekt und beides auch theologisch natürlich richtig. Also wenn wir diese Bitte beten, führe uns nicht in Peirasmon, dann beten wir entweder, Gott, stell uns nicht auf eine Art und Weise auf die Probe, der wir nicht gewachsen sind. Und dann fällt einem vielleicht der Abraham ein, der den Isaak auf den Opferaltar legen soll, Gott, stell uns nicht in einer Art und Weise auf die Probe, der wir nicht gewachsen sind. Und die zweite richtige Deutungsmöglichkeit, Gott, lass nicht zu, dass der Feind uns in Versuchung führt, in eine Situation bringt, die uns von dir trennt und die, in der unser Glaube Schaden nimmt. Wie auch immer wir diese Bitte übersetzen, beziehungsweise was wir auch hineinlegen, wir spüren die Kälte dahinter. Dankbar nehmen wir das Brennholz, das Jesus uns reicht, mit dieser Vater unser Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Der Schlüssel, wie diese Bitte, ich sag's mal, meinen oder unseren Pulsschlag verändern kann, von einer zittrigen Kälte weg, ist für mich ein Bild auch aus der kalten Jahreszeit. Malen wir uns ein Kind vor Augen. Ein Kind, das im Winter unterwegs ist auf spiegelglatter Straße. Und dann läuft dieses Kind auf dieser Straße und es kommt plötzlich an eine Stelle, ohne es zu merken, beziehungsweise es merkt es dann, als es ins Rutschen kommt und im Straucheln anfängt zu schreien, Papa, halt mich, es ist glatt. Führe uns nicht in Versuchung, ist für mich die schon fast zärtliche Bitte eines Kindes an seinen himmlischen Vater, so reden wir ihn ja an, dem Vater unser, die fast schon zärtliche Bitte eines Kindes an seinen himmlischen Vater, halt mich, nicht die Hand wegziehen, es ist glatt. Nein, nicht da durchlaufen, da ist rutschig, außenrum. Das Bild eines Kindes auf glattem Boden, auf Glatteis, aber an der Hand des Vaters. Das finde ich für mich das Bild, das mir hilft im Beten dieser Bitte. Ganz entsprechend auch einer Reihe von biblischen Verheißungen, Psalm 37. Der Herr freut sich an einem aufrichtigen Menschen und führt ihn sicher. Auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Diese Perspektive ist entscheidend. Gott führt doch nicht in Versuchung. Er kann uns auf die Probe stellen, er kann uns herausfordern, unseren Glauben herausfordern, ja natürlich. Aber wenn er das tut, dann doch um unseren Glauben zu stärken, dass wir gestärkt aus dieser Erfahrung herausgehen und unser Vertrauen auf den Vater im Himmel größer wird. Wenn Gott uns in dieser Welt herausfordert, dann um unseren Glauben stark zu machen, der Einzige, der in Versuchung führt, um uns vom Glauben wegzubringen, das ist der Feind. Versuchung ist etwas zutiefst Teuflisches. Dein Vater im Himmel dagegen will doch nichts lieber, als dich an seiner Hand zu nehmen und dich zu halten, um Versuchungen mit dir zu umgehen und dich festzuhalten, wenn du in Straucheln kommst. Und wenn das dann doch geschieht, dass wir vielleicht sogar einmal fallen, auch das gibt es in dieser Welt, auch für uns Christen, davor sind wir auch nicht gefeit. Was für ein Vorrecht, dann von vorne anfangen zu dürfen, Vater und dem Vater in die Arme zu laufen, wie es im Gleichnis vom barmherzigen Vater der Sohn tut. Was für ein Vorrecht, einen Vater zu haben, der uns hält, wenn wir straucheln und wenn wir meinen, wir müssten doch, der uns von vorne anfangen lässt, neu anfangen, Vater. Und dann kommen wir vielleicht auch in die Bitte, vergib uns unsere Schuld, einen Vater zu haben, der hält, wenn wir straucheln und der uns auch mitnimmt und von vorne mit uns anfängt. Der Kern dieser Bitte, halt mich, wo es glatt ist in dieser Welt, dass ich nicht falle. Und dann geht Jesus weiter und reicht uns den nächsten Holzscheit mit der Bitte an Gott, uns doch gleich vom Bösen zu erlösen und vom Versucher, dem Bösen schlechthin. Deshalb das Zweite, sondern erlöse uns von dem Bösen. Bei dieser Bitte geht es nicht nur um böse und schlechte Dinge, sondern um den Bösen, um Satan persönlich. Auch wenn das seit der Aufklärung schwierig ist und man müde belächelt wird, wenn man vom Teufel spricht, die Bibel spricht von ihm. Nicht um uns Angst zu machen, aber um eines Realitätsbewusstseins willen. Und ich finde es zutiefst hilfreich, dass Gott uns dieses auch zeigt. Nicht, dass wir uns damit beschäftigen, wir kommen gleich dazu, wie unser Umgang mit dem Bösen aussehen kann und besser auch nicht aussieht, aber doch eine Hilfe zu wissen, wie auch eine Realität jenseits der sichtbaren Welt aussieht. Also wenn Jesus uns lehrt, erlöse uns von dem Bösen, dann ist es für mich die Bitte, bau Mauern des Schutzes vor dem Bösen um mich, um uns als Gemeinde. Hülle uns ein in den Schutzraum deiner Gnade. Und wir freuen uns auf den Tag, an dem du das Böse und den Bösen vernichtest und es das Böse und den Bösen nicht mehr gibt, so wie du es in deinem Wort versprochen hast. Wenn Jesus uns beten lehrt, erlöse uns von dem Bösen, dann ist mir an der Stelle auch wichtig, dass wir nicht hinter allem Bösen, was wir in dieser Welt ja zuhauf erleben, wenn wir jetzt hier mit Masken da sitzen, ja Menschenskind, und jeder von uns kann genügend Geschichten erzählen, die böse sind oder wo uns das Leben Böses beschert, dass wir nicht hinter alledem immer den Teufel an die Wand malen oder suchen oder sonst was, das ist er nicht wert. So viel Aufmerksamkeit hat er nicht verdient. Sondern all das gehört einfach zu dieser Welt, zu dieser gefallenen Welt, wo wir biblisch natürlich sagen, in der Urgeschichte, der Feind in der Schlange, der den Menschen hier verführt hat, er steht natürlich dahinter. Und trotzdem ist es jetzt ein Teil dieser Welt. Wir suchen nicht hinter jedem, was uns nicht schmeckt, den Teufel. Ist er nicht wert, sondern das Einzige, was Jesus uns heißt zu tun, im Blick auf das Böse ist dieses eine Gebet, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und von mir aus auch noch der Satz, im Namen Jesus raus. Der einzige Satz, der dem Teufel gegenüber erlaubt ist. Mehr nicht. Weshalb? Wir sehen es im Garten Eden bei Adam und Eva. Als der Teufel in Form der Schlange den beiden Gottes Wort verdreht. Und dann fangen die beiden, Eva zuerst, an zu diskutieren und dann hat er sie. Schauen wir hinein, 1. Mose 3. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Wow, was ist denn das für ein Satz? Aber natürlich fange da an, bei Eva sich die Rädle zu drehen, auch angesichts dieses tollen Baumes und diesen tollen Früchte. Nein, das Gegenteil hat Gott doch gesagt. Ihr sollt essen von allen Bäumen im Garten, nur nicht von dem einen Baum. Der Teufel verdreht Gottes Wort und macht es komplex. Und dann fangen wir an zu diskutieren. In uns dreht sich die Rädle. Und dann passiert was 1. Mose 3 erzählt, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und der Mann tut's ihr nach. Herr Teufel, ein Wortverdreher, der Gottes Wort hinterfragt. Er sollte Gott gesagt haben, hey, die eine Notlüge, Menschenskind. Er sollte Gott gesagt haben, gib dem Kaiser, dem Staat, was des Kaisers ist. Ja, Menschenskind, aber der hat doch schon genug. Ja, sollte Gott gesagt haben, dass die geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau in den geschützten Rahmen der Ehe gehört. Ja, dann machen doch alle so. Ja, sollte Gott gesagt haben, bittet, so wird euch gegeben. Oh, ich kann es nicht mehr glauben. Das ist teuflische Rede, mit der uns Gottes Wort madig macht, hinterfragt, unterhöhlt, ausspült, und dann fangen wir an zu diskutieren. Ja, kann man das wirklich so sehen? Machen doch alle so. Hilft er wirklich? Das ist die Diskussion aller Eva und Adam im Garten Eden. Und deshalb sagt Jesus, nichts in der Anfechtung durch den Bösen, sondern erlöse uns von dem Bösen oder von mir aus noch im Namen Jesus raus. Nicht mehr, sondern dann heißt es fliehen. Und das macht uns Jesus dann auch im Vater unser vor. Ist euch das schon mal aufgefallen, dieser Übergang? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Blickwechsel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Blickwechsel an der Stelle ist doch kein Zufall oder weil Jesus jetzt noch wollte, dass im Fluss halt noch was Positives kommt. Die einzig adäquate Weise im Umgang mit dem Bösen, im Namen Jesus raus und dann Blickwechsel und den anbeten, dem das Reich ist und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn dein ist Blickwechsel, Sprechaktwechsel hin zur Anbetung des Vaters im Himmel. Also kein Zufall, wie Jesus uns hier das Vaterunser zu beten lehrt. Blickwechsel, Sprechaktwechsel, weg vom Teufel. Wir denken nicht über ihn nach, wir reden nicht mit ihm, wir beten Jesus an. Wir beten den Vater im Himmel an, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und damit das dritte, der Schluss, Lobpreis. Bis hinein in die Sprache vollzieht Jesus im Vaterunser diesen Blickwechsel. Sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist. Und dieser Blick soll unser Leben prägen. Denn dein ist. Vater, dir gehört. Du bist. Die Anbetung unseres Vaters im Himmel ist das Brennholz, das Gottes Herz wärmt. Und dann ist die Anbetung unseres Vaters im Himmel auch das Brennholz, das unser Herz verändert. Wieder das Zittern der Angst angesichts einer Diagnose. Und wieder die Unruhe unseres Herzens vor lauter Sorgen. Die Anbetung des Vaters im Himmel ist das Brennholz, das Gottes Herz wärmt und das unseren Herzschlag in Einklang bringt mit dem Herzschlag Gottes. Nein, nicht dem Elend dieser Welt gehört die Königsherrschaft. Nein, nicht der Diagnose gehört die letzte Kraft. Und schon gar nicht in Ewigkeit, sondern unserem Vater im Himmel, dein ist. Also wenn wir mit unseren Bitten zu Gott kommen, mit unseren Bitten und von ihm Großes erwarten, ja, dann ist es, ich sag's mal, vielleicht wie ein Schlüssellochblick hinein in Gottes Ewigkeit. Unser tägliches Brot gib uns heute, erwarte Großes von Gott. Wir schauen hinein mit dieser Bitte, wie durch ein Schlüsselloch hinein auf Gott, den Ewigen. Die Bitte sind der Schlüssellochblick. Der Lobpreis und die Anbetung reißen uns die Türe ganz weit auf. Wow, dein ist das Reich. Man kann auch übersetzen, dein ist die Königsherrschaft. Du regierst, nein und nicht der Krebs. Und der Streit regiert auch nicht. Und wo er meint, hier regieren zu können, dein ist das Reich und die Königsherrschaft und nicht die Angst regiert und nicht die Machthaber dieser Welt regieren. Und deine Regierung, Gott, wechselt auch nicht alle 4 Jahre. Und wenn irgendwelche Leute und der Feind dich gern abwählen würden, danke, dass du trotzdem regierst. Und dein ist die Kraft. Ja, du hast sie, ich habe sie nicht. Sei mit deiner Kraft in meiner Schwachheit mächtig. Und die Anbetung, die reißt uns über diese Bitte hinaus wirklich die Tür ganz weit aus. Dein ist die Kraft. Was für ein Bild. Du bist es, der Situationen verändern kann, die ich nicht verändern kann. Du kannst Menschenherzen prägen und Völkergeschicke lenken. Du hast die Kraft und du bist die Kraft. Und dein ist die Herrlichkeit. Staunend stehen wir vor dir und vor deiner Herrlichkeit, deiner Heiligkeit. Im Thronsaal, die Psalmen besingen die Herrlichkeit Gottes gleich einem Kleid, das er anhat. Oder deine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. Viele Bilder, die Gottes Herrlichkeit in den Psalmen beschreiben und anbeten. Und das zum Glück nicht nur heute und morgen, sondern in Ewigkeit. Amen. Ich komme zum Schluss. Zum Schluss dieser Predigt und zum Schluss unserer Serie. So sollt ihr beten, sagt Jesus, und bringt damit seinen Jüngern das Vaterunser bei. Weshalb? Nun, zum einen, auch mit dem Titel unserer Serie, weil dieses Gebet unserem Leben entgegen dem Pulsschlag dieser Welt einen neuen Rhythmus geben will, geprägt vom Herzschlag Gottes und eben nicht vom Pulsschlag dieser kaputten Welt mit ihrem vielfachen Elend. Also, dieses Gebet, das unserem Leben einen neuen Rhythmus geprägt vom Herzschlag Gottes geben will. So sollt ihr beten. Aber nicht nur deshalb, weil sich hier unser Rhythmus verändert, sondern weil dieses Gebet auch etwas mit Gott macht. Wie Brennholz in einem Ofen. Dein Beten ist das Brennholz für Gottes Feuer. Dein Beten lässt Gott Feuer und Flamme sein. Und wie das im Himmel aussieht, wenn du betend Brennholz nachlegst, das lesen wir in Offenbarung 8. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, wurde es still im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Da kam ein anderer Engel und trat an den Altar. Er sollte die Gebete aller Heiligen zusammen mit dem Weihrauch als Räucheropfer darbringen. Und aus der Hand des Engels stieg der Duft des Weihrauchs hinauf zu Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen. Sieben Kapitel lang im Buch der Offenbarung spielt Gottes himmlisches Orchester, angeleitet von Posaunen, geht schon im ersten Kapitel los. Und dann wird es still, Kapitel 8. Ich lese nochmal den Anfang. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, wurde es still im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Der Rhythmus im Himmel wird ein anderer. Der Himmel hält inne und es wird ganz still. Wenn ein Mensch betet oder wenn eine Gemeinde im Gebet vor Gottes Thron kommt. Der Himmel hält inne und wird still, wenn eine Mutter für ihr Kind betet. Der Himmel hält inne und wird still beim Gebet eines Pfarrers für seine Gemeinde. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Der Himmel hält inne beim Gebet einer Gemeinde für ihr Land und vergib uns unsere Schuld. Nicht nur unser Rhythmus wird verändert, wenn wir das Vaterunser beten. Der Rhythmus der himmlischen Welt wird ein anderer und es wird still im Himmel und der Himmel lauscht. Wenn wir vor Gottes Thron treten, zum Beispiel auch, indem wir das Vaterunser stellvertretend für jemanden beten, der Himmel wird still und lauscht, wenn wir vor Gottes Thron treten und vor seinen Räucheraltar und anfangen, Vater unser im Himmel. Danke, Jesus, für diesen Blick in die himmlische Welt. Danke für dein Gebet, das du uns gegeben hast, um unseren Rhythmus im chaotischen Pulsschlag dieser Welt zu verändern. Und danke für das Vorrecht, dass der Himmel still wird und hört. Danke, dass wir beten dürfen und gewiss sein können, der Vater erhört unser Gebet, weil es dein Gebet ist, Jesus. Und so kommen wir zu dir, Vater im Himmel, und beten dich an. Ja, aus der Tiefe meines Herzens steigt ein Loblied auf zu dir, Vater im Himmel.